Deutschlandfunk, der Tag.
Nach Gaza nun Libanon? Das fragen sich ja viele seit den Anschlägen im Libanon in der vergangenen Woche mit über 3000 Verletzten. Nun bombardiert die israelische Armee Hisbollah-Gegenden im Libanon. Und der israelische Premierminister begründet das so.
Wir warten nicht auf die Bedrohung, wir kommen ihr zuvor, überall, an jeder Front, zu jeder Zeit. Wir eliminieren Offizielle und Terroristen, wir zerstören Raketen und wir sind noch nicht fertig. Jedem, der versucht, uns zu schaden, schaden wir noch mehr. Wir stehen vor komplizierten Tagen und ich möchte Sie, die Bürger Israels, um zwei Dinge bitten. Erstens, den lebensrettenden Anweisungen des Heimatfrontkommandos zu folgen und zweitens, gemeinsam entschlossen, mit Verantwortung und natürlich auch mit Geduld durchzuhalten. Gemeinsam kämpfen wir und gemeinsam werden wir mit Gottes Hilfe siegen.
So also Benjamin Netanyahu. Was bedeutet das massive Bombardement für die Menschen im Libanon? Wohin können sie überhaupt fliehen in einem Land, das ohnehin schon am Boden ist? Und welche militärische Strategie verfolgt die israelische Regierung und auch die Hisbollah? Welche politischen Ziele stehen auch dahinter? Ordnen wir alles ein mit unseren Korrespondenten sowohl in Kairo als auch in Tel Aviv. Außerdem, die AfD ist nicht die stärkste Partei in Brandenburg geworden, wohl aber die zweitstärkste. Wie gehen denn Menschen, die sich aktiv für mehr Toleranz engagieren in Brandenburg, um mit diesem Rechtsruck? Das erzählt mir Augusto Jone Mundjunga. Er ist Vorsitzender des Kulturvereins in Eberswalde. Legen wir los an diesem 24.09.2024. Ich bin Steffi Rode. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Israel fliegt also weiter Luftangriffe im Libanon. Offiziellen Angaben aus Beirut zufolge sind auch mehrere Kinder unter den Getöteten. Die Hisbollah ihrerseits beschießt den Norden Israels. Nina Amin ist für uns in Kairo und mit ihr können wir jetzt ein bisschen tiefergehend auch sprechen. Vielleicht kannst du uns erstmal auf den aktuellen Stand bringen, was denn passiert ist in den vergangenen 24 Stunden.
Ja, da ist ziemlich viel passiert und zwar ziemlich viel Bombardements eigentlich von beiden Seiten, muss man sagen. Also Israel hat massiv Angriffe gefahren auf den Süden Libanons, auf den Osten. Dann ist gestern auch nochmal wieder ein Raketeneinschlag gewesen im südlichen Vorort von Beirut, einer Hisbollah-Hochburg. Da wurde ein Hisbollah-Anführer getötet. Und auf der anderen Seite hat auch die Hisbollah weiter Israel beschossen, den Norden Israels. Also ja, es spitzt sich zu, so kann man es wohl nennen.
Netanyahu, der israelische Premier, hat in einer Videobotschaft an die Libanesen gesagt, wenn sie in einem Haus mit Hisbollah-Waffen wohnen, dann halten sie sich fern von dem Dorf, bis wir sie weiter informieren. Was heißt das denn für die Menschen im Süden des Libanons? Wo sollen die denn hin?
Das ist genau das Problem. Die Menschen im Süden des Libanons, die fliehen. Also die haben sich schon auf den Weg gemacht. Es gibt massive Fluchtbewegungen in Richtung Beirut, libanesische Hauptstadt. Aber das ist natürlich auch schwierig in so kurzer Zeit mit Hab und Gut sozusagen die Gegend zu verlassen. Es ist auch so, muss man sagen, im Süden des Libanons sind schon viele Dörfer auch verwaist gewesen, weil es ist ja nicht jetzt eine neue Situation, dass Israel und die Hisbollah sich dort beschießen. Und genauso wie in Nordisrael schon Menschen nicht mehr in ihre Häuser können, ist das auf der südlichen Seite im Süden des Libanons auch so. Aber trotzdem haben sich jetzt nochmal massiv viele Menschen, Familien auf den Weg gemacht und probieren halt einfach wegzukommen. Also wir haben Berichte von Menschen, die in Beirut angekommen sind, die probieren bei Familie, bei Freunden unterzukommen. Wenn das nicht klappt, dann haben auch einige Menschen gestern Nacht in ihren Autos übernachtet. Sie fliehen einfach, weil natürlich sie wissen, dass die Bombardements der Israelis erstmal zunehmen werden.
Ein Kalkül des israelischen Militärs soll ja laut ExpertInnen auch sein, den innenpolitischen Druck auf die Hisbollah zu erhöhen. Also durch diese fliehenden Menschen, die dann eine Wut auf die Hisbollah entwickeln. Schärfer formuliert kann man auch sagen, sie wollen Vertreibung als Kriegswaffe einsetzen. Spürt man denn schon bei den Menschen, dass sie Wut haben gegen die Hisbollah, dass sie diese Lage auch herbeigeführt haben?
Also es ist so, vor ein paar Tagen, als es losging mit den Explosionen der Pager und Walkie-Talkies, vorrangig bei den Hisbollah-Kämpfern, aber halt auch mit ganz vielen zivilen Opfern, die sich drumherum befanden, da war die Solidarität mit der Hisbollah recht, recht groß. Jetzt haben wir heute zum Beispiel Stimmen gehört, wo die Menschen einfach sagen, die Hisbollah führt diesen Krieg gegen Israel, quasi ein Stellvertreterkrieg, also als Solidarität mit den Palästinensern, mit der Hamas im Gazastreifen. Das ist aber nicht unser Krieg dort im Gazastreifen. Wir wollen das eigentlich nicht. Also es wächst auch so ein bisschen Unmut natürlich, dass die Hezbollah ja den ganzen Libanon, die libanesische Bevölkerung in diesen Krieg immer mehr hineinzieht und halt jetzt mit den ganz drastischen Konsequenzen und den Bombardierungen und den vielen Menschen, die fliehen müssen. Und das hat ja ganz viele Auswirkungen. Es ist ja so, oder es ist ja nicht so, dass der Libanon ein funktionierender Staat ist, sondern das Gesundheitssystem ist am Limit, schon jetzt in den letzten Tagen vollkommen überlastet mit den vielen Verletzten. Und die Menschen leiden darunter und schieben das natürlich auch der Hezbollah in die Schuhe in gewisser Art und Weise. Auf der anderen Seite ist die Hezbollah viel, viel mehr als eine Miliz. Also die ist Partei im Libanon, die stellt Minister, die ist eine Wohlfahrtsorganisation, kümmert sich um arme Menschen, die betreibt Krankenhäuser. Also die ist sehr, sehr stark verwoben mit der libanesischen Gesellschaft. Und die libanesische Gesellschaft ist auch aufgrund dieses maroden Staatssystems, den korrupten Politikern, auch sehr abhängig von der Hezbollah. Also deswegen, sie hat große, viele Unterstützer, aber halt auch viele Stimmen, die sagen, wir wollen nicht, dass die Hezbollah diesen Krieg führt und uns alle wieder in einen Krieg treibt, weil es ist 2006 erst gewesen, dass es einen Krieg gab zwischen Israel und der Hezbollah und der hatte tausende Tote dann im Endeffekt in der Bilanz. Und die Menschen sind kriegsmüde im Libanon. Die wollen keinen Krieg. Die hatten auch diese Riesenexplosion dort am Hafen von diesem Lager. Die können nicht mehr. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass die Hezbollah auch Teil der Interimsregierung ist. Das ist ja eine ganz fragile Sache im Libanon. Mhm. Aber kann man irgendetwas von der libanesischen Führung insgesamt erwarten, dass die irgendwas Sinnvolles macht in dieser Situation jetzt gerade?
Also im Moment sehen wir das nicht so. Also wir sehen, dass die libanesische Regierung sich von Anfang an ganz klar hinter die Hezbollah gestellt hat, auch Israel verurteilt hat, auch die Angriffe verurteilt hat. Und dass der geschäftsführende libanesische Gesundheitsminister eigentlich nur nach Hilfe ruft, auch nach außen sagt, wir sind überfordert, wir können das nicht leisten, bitte helft uns mit Arzneimitteln etc. Aber dass die jetzt richtig was tun können in diesem Konflikt, das sehe ich im Moment nicht. Also da gibt's keine Anzeichen.
Ist denn jemand bereit zu helfen? Also zumindest China hat sich ja solidarisiert erstmal verbal.
Genau. Und es gibt auch aus den arabischen Ländern, also der Irak hat ganz am Anfang schon Arzneimittel eingeflogen. Iran, natürlich klar, Schutzmacht der Hezbollah, hat verletzte Kämpfer nach Iran, in den Iran bringen lassen und behandelt die dort. Also es gibt Solidarität, aber wenn man jetzt auch nochmal guckt von den anderen Staaten, Stichwort halt die Israel unterstützen, die USA, die rufen zur Deeskalation auf, verhalten sich sonst aber auch sehr, sehr zurückhaltend. Also genauso aber auch der Iran, der hat zwar, wie er das immer macht, Israel verteufelt und hat sich dagegen ausgesprochen, aber hat jetzt auch keine Aktion angekündigt. Das war schon mal ganz anders. Die hatten früher mal gesagt, wenn Israel die Hezbollah angreift im Libanon, dann sind wir da. Davon spürt man jetzt nichts. Also es ist im Moment noch sehr, sehr viel Zurückhaltung und es wirkt so ein bisschen so und das spüren wiederum auch die Menschen auf den Straßen in Libanon. Das ist ein ganz tiefes Gefühl, was sie haben. Die Welt hat uns vergessen.
Wer kümmert sich denn dann um die Menschen im Libanon?
Das ist die Frage. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die ganz stark das Gefühl haben, mal wieder wird auf unserem Rücken etwas ausgetragen, was wir alle nicht wollen. Weil, wie gesagt, ich meine, wer schon mal im Libanon war, in Beirut, es ist ein tolles Land, es ist eine tolle Stadt, da leben Menschen konfessionell divers zusammen, verschiedenste Kulturen, mega modern. Also der Beirut ist jetzt wirklich hier in der Region absolutes Highlight auch für mich als Korrespondentin, um dorthin zu fahren, weil es einfach auch so offen ist und das ist ganz schwierig zu ertragen, dass jetzt halt diese Abwärtsspirale sich in diesem Land immer mehr vollzieht. Und gefühlt halt einfach sehr, sehr viele Menschen, die dort leben, überhaupt nicht dahinter stehen und das auf gar keinen Fall wollen, sondern eigentlich nur Frieden haben wollen und ihr Leben leben wollen.
Ja, so ist also das Gefühl, das viele im Libanon gerade haben. Schauen wir auf die andere Seite. Schauen wir auf Israel. Nach dem großflächigen israelischen Bombardement hat ja die Hezbollah auch den Norden Israels wieder erneut mit Raketen beschossen. Über die Lage und auch über die Hintergründe kann ich sprechen mit Jan-Christoph Kitzler. Er ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Jan-Christoph, kannst du uns vielleicht ganz kurz up to date bringen? Wie ist denn die Situation im Norden Israels?
Also ich gucke gerade mal auf meine Raketen-App, die wir hier natürlich alle haben, um das zu verfolgen. Da sieht man schon, dass es jetzt auch in den letzten Minuten wieder Alarm gibt im Norden. Das sind dann Raketen, die aus dem Libanon kommen. Heute schon über 100, die abgefeuert wurden auf Israel. Interessant ist, dass die nicht mehr nur ganz nah an der Grenze runtergehen oder abgefangen werden, sondern dass die jetzt weiter ins Landesinnere fliegen. Also zum Beispiel östlich von Haifa. Gestern wurde Haifa ja selber auch angegriffen und auch bis runter zum See Genezareth. Das sind dann so 40, 50 Kilometer weg von der Grenze. Also das sorgt da oben natürlich für Panik bei den Leuten, die da wohnen. Bisher war ja nur der unmittelbare Streifen entlang der Grenze evakuiert. Da sind zehntausende Menschen nicht in den Häusern. Und jetzt ist die Lage auch viel weiter südlich, auch ziemlich brenzlig. Das heißt, da fallen Schulen aus, da sind größere Versammlungen verboten. Da müssen sich die Leute in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Und da ist es richtig gefährlich.
Mhm. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich würde gerne genauer verstehen, warum das jetzt gerade passiert. Also vor noch über einem Monat, da haben wir jeden Tag erwartet, dass es einen Vergeltungsschlag geben wird von Iran. Weil ja der Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran getötet worden ist. So, und diese Vergeltung, die kam nicht. Also zumindest von allem, was wir wissen, öffentlich, hat sich der Iran und die Hisbollah da auch zurückgehalten. Dann hat der israelische Verteidigungsminister in der vergangenen Woche angekündigt, wir legen den Fokus jetzt von Gaza auf die nördliche Grenze, also zum Libanon. Warum kommt das jetzt, nachdem der Iran eigentlich auf diese große Vergeltung verzichtet hat?
Also das ist immer, finde ich, eine Frage der Perspektiven. Auf der einen Seite ist das natürlich furchtbar, was jetzt im Libanon passiert. Und das ist eine große Eskalation. Das kann auch noch zu Schlimmerem führen. Wenn man jetzt aber mit Leuten im Norden Israels redet, dann sagen die, warum hat Israels Regierung das nicht schon längst gemacht? Warum hat Israels Regierung fast ein Jahr lang nicht für Sicherheit gesorgt und dafür gesorgt, dass wir, also über 60.000 Menschen, nicht zurück können in unsere Häuser, weil eben täglich Raketen und Drohnen aus dem Libanon rüberkommen? Das ist die Perspektive. Und offenbar hat die israelische Militärführung jetzt halt gesagt, ja, im Gazastreifen haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir zwar nicht den Krieg dort beenden wollen, da werden auch immer noch Angriffe geflogen, da gibt es auch jeden Tag noch Tote und Verletzte, das dürfen wir nicht vergessen, aber offenbar hat man jetzt so viele Truppen frei, dass man die in den Norden verlegen kann, dass man jetzt die Angriffe, auch vor allem diese schweren Luftangriffe, heute schon, so, wo wir jetzt sprechen, drei schwere Wellen von Luftangriffen, also hunderte Ziele werden da getroffen. Das Ganze können wir uns jetzt leisten, weil wir in Gaza ein bisschen weniger machen. Und jetzt legt man halt eben den Fokus auf den Norden. Tatsächlich will die Regierung für Sicherheit sorgen. Das ist das große Ziel, das politische Ziel für die Bewohner im Norden. Und dann hat man es natürlich auch bei der Hisbollah mit einer Bedrohung zu tun, wo man sagt, das kann Israel nicht hinnehmen. Und diese Bedrohung, die will man auf jeden Fall in einen Status bringen, dass sie geringer wird und dass sie wieder so ein bisschen zurückgebombt werden und weniger bedrohlich werden für Israel.
Wie viel Schaden kann die Hisbollah denn anrichten und was ist aktuell ihre Strategie?
Also die Hisbollah hat natürlich jetzt in den letzten Monaten einen Zermürbungskrieg geführt. Die hat am 8. Oktober, also einen Tag nach dem Terrorüberfall der Hamas, angefangen auf Israel zu schießen. Und das Ziel war eben einerseits natürlich solidarisch zu sein mit den Menschen im Gazastreifen und ein Zeichen sozusagen zu setzen. Auf der anderen Seite wollte man auch sozusagen die zweite Front offen halten und Israels Truppen binden, für Panik im Norden sorgen, bei den Menschen für Unsicherheit sorgen, auch im Norden. Das war kein direkter Angriff, den hat die Hisbollah immer vermieden. Auch die Hisbollah will offenbar keinen großen offenen Krieg. Aber man hat immer wieder Nadelstiche gesetzt und die dann immer wieder mal intensiviert und weniger intensiv geführt. Aber jetzt ist natürlich ein Zustand da, wo tatsächlich auch die israelischen Streitkräfte ganz gezielt auch Führungskräfte der Hisbollah angreifen und töten. Das wird hier immer stolz präsentiert. Da sieht man sozusagen eine Schautafel mit ganz vielen Köpfen von hohen Hisbollah-Menschen. Und da steht dann immer unter ganz vielen drunter jetzt inzwischen, die seien eliminiert worden, so wird das hier genannt. Und das ist dann eben natürlich etwas, wo die Hisbollah dann auch nicht mehr einfach zuschauen kann und das so weiterfahren kann. Deswegen fahren die jetzt auch schärfere Geschütze auf. Und die haben, das nach allem, was wir wissen, Raketen, die sehr große Sprengladungen tragen können, also das heißt viel Schaden verursachen können und die auch relativ weit fliegen können, also hunderte Kilometer weit und die dann eben auch ganz andere Teile des Landes Israel bedrohen können als die relativ kleinen Raketen aus dem Gazastreifen.
Du hast das eben schon angedeutet, die israelische Regierung verfolgt das militärische Ziel, dass Menschen in die nördlichen Regionen von Israel wieder zurückkehren können. Aber das geht ja nur, wenn die Hisbollah nicht mehr schießt. Aber die Hisbollah ist ja auch eine politische Partei, die ist ein sozialer Akteur, Wohlfahrtsstaat, Sachen macht, die also im Libanon betreibt die soziale Einrichtung. Wie soll das gehen, dass man diese Hisbollah, diese starke Kraft im Libanon ausschaltet? Bei der Hamas hat das ja auch nicht funktioniert.
Das ist eben die große Sorge, die sich viele machen, auch Leute, die sich mit Militär auskennen hier, die sagen, naja, also Gaza ist eine Sache, Da haben wir jetzt sozusagen einen langen Krieg geführt, der übrigens auch nicht sozusagen nach Art Israels war. Israel ist normalerweise bei Militäreinsätzen immer sehr hart, aber eher kurz reingegangen. Jetzt ist das schon ein Jahr lang etwa, dieser Krieg im Gazastreifen. Und viele fragen sich, hat Israels Armee überhaupt die Power, jetzt die Hisbollah anzugehen, die als der viel größere und stärkere Gegner gilt, wo man sagt, ja, der Libanon ist 30 Mal größer als der Gazastreifen. Das ist schwieriges Gelände und überall könnten sich sozusagen da auch Fallen für Israels Soldaten befinden. Also das ist echt ein Problem und es gibt Zweifel, ob Israels Armee das wirklich hinbekommt. Die andere Frage ist natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt hier viel Kritik auch an dem Handeln der Regierung. Das ist dann eher die politische Diskussion. Hassan Nasrallah hat ja immer wieder gesagt, dass die Waffen schweigen, dass die Angriffe der Hisbollah aufhören, wenn tatsächlich es eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand in Gaza gibt. Und es gibt viele Leute, die hier sagen, hätte diese Regierung doch mal einen Deal gemacht, um Geiseln freizubekommen, um eine Waffenruhe in Gaza zu haben und dann eben auch die Angriffe aus dem Libanon zu beenden. Das wäre durchaus möglich gewesen. Und ich habe einen sehr zynischen Kommentar gehört, der hat gesagt, naja, das Interesse der Regierung von Benjamin Netanyahu mit seinen zum Teil rechtsextremen Koalitionspartnern ist erstmal politisch zu überleben. Und das Ziel ist, dass der Krieg so lange dauert, wie die Legislaturperiode geht, eben dass man nicht die Frage nach der Verantwortung stellen muss.
Und ist Netanyahu bereit, einen regionalen Krieg auch jetzt zu führen, um im Amt zu bleiben?
Da muss man natürlich dann darüber reden, was ist mit Krieg gemeint. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, eigentlich ist das schon lange ein Krieg, der hier gerade passiert. Die ständigen Angriffe, Gegenangriffe. Israel hat ja auch seit dem Oktober sogar mehr als viermal mehr Ziele angegriffen. Im Libanon ist auch mal wieder dort Einsätze geflogen. Das Ganze läuft, wie gesagt, seit letztem Oktober. Die Frage jetzt eben ist, wir haben jetzt eine Intensivierung. Israel sagt jetzt zum Beispiel, sie hätten jetzt allein in den letzten Tagen etwa 1000 Geschosse von Kampfjets abgefeuert oder Bomben abgeworfen. Dazu kommen nur noch Drohnen und Artilleriegeschosse. Also das ist wirklich massiv. Was vielleicht dann noch zu einem richtigen Krieg dann dazugehören würde, wäre der Einsatz von Bodentruppen. Mhm. Und da, glaube ich, ist sich Netanyahu noch nicht so sicher, ob er diesen Schritt gehen will, weil die Erfahrung ist, okay, das eine ist eben dann reinzugehen in den Libanon. Die Frage ist dann, wie weit muss man dann reingehen, um die Hisbollah zu bekämpfen? Also auch jetzt, vorhin gerade wieder gab es einen Angriff tatsächlich in Beirut, in der Hauptstadt. Will man das auch angreifen? Oder die Bekaa-Ebene, die liegt östlich von Beirut, etwa 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Will man da auch hin mit Bodentruppen? Das ist dann ein richtig großer Krieg. Und ich glaube, das ist noch gar nicht ausgemacht, dass Israel das tatsächlich machen will.
Jetzt gibt es natürlich so Wortmeldungen von Netanyahu, der sagt so, wir kommen jeder Bedrohung zuvor. Ist das nicht auch auf eine Art schon so eine argumentative Vorbereitung, um Bodentruppen dann zu schicken und sich wirklich die Hisbollah vorzunehmen und damit ja auch ein Teil der libanesischen Gesellschaft, muss man einfach so sagen, das kann man ja nicht trennen.
Das kann man nicht trennen, das sieht man natürlich auch an den Opferzahlen, nicht, die wir ja kennen. Das kann man nicht trennen, aber natürlich zuvorkommen ist die Frage, wie. Ich glaube, Bodentruppen sind nicht zwingend. Es geht, glaube ich, darum, jetzt erstmal die Hisbollah in einen Zustand zurückzubomben, so furchtbar das klingt, dass sie weniger bedrohlich ist. Und das läuft im Prinzip schon seit letztem Oktober, ich habe es gesagt. Mehr als viermal so viele Angriffe von Israel als von der Hisbollah in diesem Zeitpunkt. Das heißt also, es wird immer in dieser Logik hier gefahren von israelischer Seite, wir schlagen härter zurück, als ihr uns schlagt. Und das ist jetzt nochmal von Netanyahu auf den Punkt gebracht worden. Und das sieht man jetzt ja auch in diesen Tagen mit diesen ganz massiven Luftangriffen, die eben im Libanon für viel Zerstörung sorgen, aber vor allem eben auch jetzt für viele Tote in ganz kurzer Zeit.
Ich würde kurz gerne noch verstehen, wie ist denn die Situation im Süden des Libanons? Wo darf die Hisbollah sein und wo nicht? Es gibt ja diese Resolution vom UN-Sicherheitsrat von 2006. Und was sagt die eigentlich genau über die Situation?
Genau, also völkerrechtlich ist das natürlich interessant. Und Israel hat da natürlich einen Punkt, wenn die Regierung sagt, wir haben eigentlich das Recht, dass die Zone bis zum Litani-Fluss, das ist etwa 25, 30 Kilometer nördlich der Grenze, das ist ja eigentlich gar keine Grenze, sondern nur eine Demarkationslinie. Es gibt einen offenen Grenzstreit, aber man sagt, es gibt diese Demarkationslinie und 20, 25 Kilometer nördlich davon ist dieser Fluss. Und es ist in dieser UN-Resolution von 2006, 1701, festgelegt, dass dieses Gebiet von der Demarkationslinie bis zum Fluss eine demilitarisierte Zone sein soll. Das heißt, da darf die Hisbollah eigentlich gar nicht sein. Aber tatsächlich sagt Israel mit einigem Recht, weil eben jetzt auch ständig von dort Angriffe kommen, dass diese Resolution nie tatsächlich umgesetzt wurde. Es gibt ja UNIFIL, die UN-Truppen dort, die das auch nicht gemacht haben, weil sie auch kein robustes Mandat haben, um da wirklich einzuschreiten. Und tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren die Hisbollah sich dort immer mehr ausgebreitet hat, dass sie immer mehr zur Bedrohung für Israel geworden ist. Und das auch, weil die Hisbollah natürlich jetzt auch andere Waffen zur Verfügung hat, zum Teil ausgestattet vom Iran. Waffen, die dann tatsächlich auch sehr präzise sind mit Lenkköpfen oder auch mit eben großen Sprengladungen. Und das ist natürlich eine Gefahr und Israel besteht darauf und das ist eben auch Völkerrecht, dass diese Zone demilitarisiert ist. Die Frage ist nur, Israel könnte jetzt reingehen mit Bodentruppen, könnte dafür sorgen, dass die Hisbollah von dort vertrieben wird, aber damit hat man die Hisbollah nicht besiegt. Die Hisbollah ist im großen Teilen des Libanon auch noch vertreten. Man hätte dann sozusagen die unmittelbare Gefahr von der Grenze weg, aber soweit wie die Raketen fliegen, ist das dann sozusagen nicht das Risiko, was man damit bekämpft hat wirklich.
Und einer der wichtigen Akteure, den wir, glaube ich, noch benennen müssen, sind die USA, die ja massiv auch weiter Waffen liefern an Israel. Kannst du einschätzen, wie wichtig diese Waffenlieferungen sind und welches Druckmittel die USA auch hätten, wenn sie jetzt zumindest andeuten würden, die vielleicht auch nicht weiter zu liefern?
Also ohne diese Waffenlieferungen könnte Israel diesen Krieg nicht führen, das ist ganz klar. Also das bezieht sich auf Munition, das bezieht sich auf Kampfjets. Und auch Bomben, die von diesen Kampfjets abgeworfen werden, das ist das Wichtigste. Ohne die USA, ohne deren Lieferung würde das nicht passieren. Und die USA haben geliefert den ganzen Krieg über. Es gab immer mal wieder Versuche kleiner Nadelstiche. Zum Beispiel hat Joe Biden mal aufgehalten, den Transport von besonders schweren Bomben, die in Gaza, wie wir wissen, für eine flächendeckende Zerstörung, für viele, viele Tote und zivile Opfer auch gesorgt haben. Da haben die USA gesagt, die liefern wir jetzt erstmal nicht. Es gibt jetzt so eine kleine Andeutung, wo sie sagen, naja, wir haben zwar zusätzliche Militärhilfen im Wert von Milliarden auf den Weg gebracht. Die USA unterstützen Israel auch finanziell. Und davon können wir jetzt aber nicht alles in diesem Jahr auszahlen. Da versucht man ein bisschen auf der Bremse zu stehen. Aber gleichzeitig kann es sich eine US-Regierung offenbar nicht leisten, Israel da alleine stehen zu lassen. Es gibt jetzt auch Meldungen, dass zum Beispiel wieder zusätzliche US-Truppen wieder in die Gegend gebracht werden. Bisher war die rote Linie tatsächlich, wir unterstützen euch, wenn ihr angegriffen werdet. Aber dann nicht so sehr bei der Kriegführung. In Gaza hat man lange gesagt, ja, das ist Reaktion auf einen Angriff. Ich glaube, was den Libanon angeht, ist man sich jetzt nicht mehr so sicher. Also ist sicher, als aber werden jetzt Truppen zurückbeordert, auch um das Zeichen zu setzen, die USA stehen an der Seite Israels. Daran ändert sich erstmal nichts.
Jan-Christoph, ich danke dir sehr für diese Einschätzung.
Gerne, macht's gut, tschüss.
So, kommen wir nochmal zu einem innenpolitischen Thema. Das Wahlergebnis in Brandenburg wird ja weiterhin viel diskutiert. Es ist der SPD knapp gelungen, dann doch noch auf den ersten Platz zu kommen, aber die AfD liegt direkt dahinter. Was das landespolitisch und auch bundespolitisch bedeutet, das haben wir hier im Podcast auch schon ausführlich analysiert. Aber wie erleben Menschen, die sich aktiv für mehr Toleranz und gegen Rechts einsetzen, das vor Ort in Brandenburg? Einer von ihnen ist Augusto Jone Mundjunga. Er ist Vorsitzender des afrikanischen Kulturvereins Palanka in Eberswalde. Er ist 1987 aus Angola in die DDR gekommen, hat dort in einer Fabrik gearbeitet und er war ein Kollege von Amadeo Antonio. Antonio wurde ja von Rechtsextremen aus rassistischen Motiven zu Tode geprügelt. Und er war eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Dem Andenken an Antonio hat sich der afrikanische Kulturverein verschrieben. Aber da steht nicht die Trauer im Vordergrund, vielmehr setzt sich der Verein für Akzeptanz und Integration ein. Und wie das geht in diesen Zeiten, darüber kann ich sprechen mit Augusto Jone Mundjunga. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Wie haben Sie die Wahl erlebt? Hat das bei Ihnen was verändert?
Ja, hat verändert, ja, etwas. Also gut ist, dass die SPD jetzt mal geschafft hat. Negativ meine ich, also gab es so Linke, gab es
die Grünen
und die sind raus und das ist wirklich negativ. Ne?
Die AfD ist in den vergangenen Jahren schon stärker geworden. Spüren Sie das auch in Eberswalde?
Ja, das spürte man. Also die sind so stark. Ich auch selber, ich erlebe auch viele Sachen auf der Straße, weil ich so schwarze Mensch bin. Also und jetzt, wir sind in meinem Gleichtopf, also ob das Flüchtlinge oder man ist hier als Studenten oder man kam hier als Vertragsarbeiter oder wie. Also wir, also auf der Straße, wir sind alle gleich. Also die sagen, wir sind Parasiten, wir kommen hier nur, um ihre Geld zu nehmen und unsere Heimatländer so fit zu machen. Das hört man jeder, also ich auch.
Und haben Sie das Gefühl, dass dann da andere Menschen sind, die eingreifen, die sagen, stopp, so nicht?
Ja, es gibt auch. Ich weiß noch einmal, ich komme vom Bahnhof raus, also von Berlin nach Eberswalde, vom Eberswalde Bahnhof rausgehe. Und da gab es 3, 4, 5 Personen oder so, weiß ich nicht, haben wir getrunken oder nicht getrunken. Und der eine sagt, oh Mensch, ich sehe so dunkel. Und die Kinder, also Jugendliche meine ich, nicht Kinder, die Jugendliche kamen also hinter mir, haben gehört. Die haben ja nur so gesagt, weiterlaufen, die sind nur dumm.
Aber die haben dann nicht da gesagt, jetzt haltet mal den Mund sozusagen, sondern haben gesagt, Sie als betroffene Person müssen einfach weiterlaufen.
Ja, einer hatte mir gesagt, na bitte weiterlaufen. Und der andere hatte gesagt, ich glaube, Dummkopf oder so ungefähr, so hat sie zu dir gesagt, aber wir sind weitergelaufen.
Und hat sich das verändert? Sie leben ja schon sehr, sehr lange dort, ne? Also seit den 90ern, ich habe es gerade auch gesagt. Hat sich das verändert?
Veränderung, ja. Also was wir jetzt erleben, das ist nicht vergleichbar mit den 90er Jahren, weil die 90er Jahre für mich, das war ein Krieg. Wenn ich also alleine könnte nicht rausgehen und wenn ich im Geschäft gehe, die wollen mich nicht bedienen, weil ich schwarz bin. Und dann auf die Straße, man hatte gehört, Ausländer raus, Bimbo, Neger hier und so weiter. Und heutzutage, solche Worte soll man nicht nutzen, soll man nicht sagen. Aber Veränderung ist, dass heute hörte man das selten. Es gibt Leute, auch mit Ausländern, also attackieren, sage ich es nur so. Aber nicht so vergleichen wie 90er Jahre, wo jeden Tag man hat das erlebt.
Wie sieht es mit der Gewalt aus? Also haben Sie das Gefühl, dass es zu vielen Gewalttaten jetzt auch vielleicht in den letzten Jahren wieder gekommen ist?
Ja, gibt auch Gewalt. Also wenn jemand auf unsere Webseite geht, es ist Rassismus Eberswalde, da sieht man die Daten, was wir sammeln und veröffentlichen anonym hier im Landkreis Barnim. Also es gibt auch Gewalt.
Und was tut Ihr Verein konkret? Also es geht ja darum, auch Akzeptanz, Annäherung und Integration voranzubringen. Wie machen Sie das konkret in einer Region, wo die AfD auch sehr stark ist?
Das kommt auch so, die Schüler besuchen uns auch in Palanca und wir gehen auch in der Schule. Und also die Themen sind wirklich verschiedene Themen und das ist eine Seite, ich sage, wenn die Politik in Deutschland nicht ändert, also das bringt wirklich Schwierigkeit. Ich spreche auch mit vielen Leuten, die schon lange kenne, sind schon alt und die haben Angst.
Angst wovor?
Angst vor Krieg. Also das heißt, dass die Leute, die wählen AfD, die sind selber keine AfD, die wählen AfD, weil die sagen, dass Regierung, also die tut alles, dass wir im Krieg wieder denn so gehen.
Das also, ist jetzt in Bezug, meinen Sie, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
Genau, ja. Genau. Und die manche sind dagegen, dass Deutschland so viel Geld in die Ukraine schickt und die Leute hier, ihre Rente bleibt immer so kleine Rente, wie jetzt ist. So solche Sachen. Und bei jungen Leuten genauso.
Also die Ukraine ist bei nicht nur alten Menschen, sondern auch bei jungen Menschen das Thema, was viele umtreibt. Auch die Angst davor, dass der Krieg sich ausweitet. Was ist denn Ihre Perspektive? Also wenn Sie jetzt auch viel in Kontakt sind mit diesen jungen Menschen. Man sagt ja eigentlich immer, dass die jungen Menschen so ein bisschen die Hoffnung sind. Haben Sie eine Hoffnung auf die jungen Menschen?
Also nicht ich, aber die Politiker und die Politik machen, die sollen Hoffnung an junge Leute geben. Also eine gute Ausbildung, einen guten Job oder welches Studium. Weil von den Studenten genauso, da haben wir genauso Probleme. Ne? Und alle Menschen heutzutage, die sehen, alles ist so teuer geworden. Von Gas, Strom, Lebensmittel, weil Politik im Land ist schlecht. Und dann das mit dem kleinen Geld, was man bekommt von dem Jobcenter oder von der Rente, das kann ich noch ein bisschen leben. So, das ist, was die Leute wollen. Und darum, die gehen auch alle an eine andere Partei, zum Beispiel an AfD, weil AfD, der kämpft, dass keine Asylbewerber hier kommen sollen. Und weil die hier sind, die Flüchtlinge hier sind, die sollen wieder zurückgehen.
Das ist aber interessant, was Sie sagen, weil Sie ja sagen, die Menschen haben wirtschaftliche Sorgen und Nöte. Also die sagen deshalb, wähle ich AfD. Nun ist es aber so, dass über 50% der Befragten nach der Wahl, die AfD gewählt haben, auch gesagt haben, nee, ich habe die Partei gewählt aus Überzeugung und nicht, weil ich protestieren will oder enttäuscht bin. Was machen Sie damit? Also finden Sie nicht, ist da nicht ein Anteil auch, der einfach rassistisch ist und sagt, ich bin überzeugt davon, dass die AfD das Richtige macht?
Ja, Rassismus hier auch, ja. Aber wie gesagt, nicht alle. Ich habe hier viele Bekannte, die haben auch so gesagt, wir wählen AfD. Also die Gründe, das habe ich schon genannt. Also die Realität ist so, dass es gibt auch die AfD, dass sie Rassisten sind. Die wollen, die sagen auch, so viele Ausländer in unser Land und die jeden Tag hören, ja, einer hat jemand umgebracht, einer hat vergewaltigt, einer hat das gemacht und das macht uns so viele Sorge darum, dass wollen wir, dass etwas passiert. Also wir wählen AfD, weil AfD ist dagegen, genauso, dass unser Land bleibt wieder sauber. Aber das ist alles nur so Quatsch.
Ja, genau, das sind Erzählungen der AfD, aber ich frage mich, ist das für Sie nicht total krass, wenn Bekannte sagen, ich wähle jetzt eine rassistische Partei?
Ja, das ist so, aber die wissen auch, dass sie rassistische Partei sind, aber also wohin? Also darum denn sehen die neue Partei hier von Frau Sara, also da hat auch so viele Stimmen bekommen. Also ich denke, dass manche haben keine AfD gewählt, die sind auch an, wie sagen wir denn, die andere Partei.
Zum Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja, genau. Da haben sie denn so gewählt. Also weil AfD selber, also ja, das ist, da gibt es so viele Rassisten dabei und daher, das ist auch so ein großes Problem. Und ich denke, wenn so bleiben wie jetzt ist, also nächstes Jahr wirklich, da müssen wir so viel tun. Wir haben noch Kraft, aber wenn jetzt keine finanzielle Unterstützung zum Beispiel bekommen, die blockieren alle, weil AfD so hoch, so und dann insistieren wir nicht mehr und das heißt, das Problem wird nur größer sein.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Kraft für Ihre Arbeit, dass Sie da noch mehr Aufklärung leisten können. Herr Mundunga, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für uns hier im Podcast.
Schönen Dank.
So, das war wieder ganz schön viel Holz für heute. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in den Feierabend. Wir, das sind Theo Gerst, der die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rohde. Wenn ihr Anmerkungen oder Hinweise habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Dann macht es erstmal gut und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao, ciao.